ARD. Hallo in die Runde. Ihr hört wieder Hamburg heute und erfahrt in diesem Podcast, was so Wichtiges passiert ist in unserer Stadt an diesem Brückenfreitag, nenne ich ihn jetzt mal. Mein Name ist Tanja Richter und ich habe es verpasst, mir heute frei zu nehmen. Und ihr?
Ich arbeite. Weil alle anderen frei haben, einer muss ja arbeiten.
Ich habe das Glück, einen Brückentag zu haben. Bisschen ausschlafen, alles ein bisschen gemütlicher machen.
Ich habe mich entwickelt zu dem zweiten. Also zuerst habe ich das immer sehr genossen zu arbeiten, weil tatsächlich alle Kollegen weg waren. Mittlerweile finde ich das aber auch ganz schön, wenn man sich ein bisschen was vornimmt und hat ein bisschen Zeit für sich.
Ja, Zeit für sich oder auch für Freunde, vielleicht abends schön treffen, vor die Lieblingsbar setzen und einen leckeren Aperol Spritz genießen oder so. Aber wegen der Lautstärke draußen gibt's immer wieder Ärger, zum Beispiel in Ottensen. Und darum geht's gleich. Vorher sprechen wir aber noch über die Elbbrücken, denn passend zum Brückentag haben an den neuen Elbbrücken Sanierungsarbeiten begonnen. Was da gemacht wird und was das für den Verkehr bedeutet, auch das hört ihr gleich. Wir starten aber mit der AfD, die am heutigen 2. Mai nämlich vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Heute ist ja Brückentag. Viele von euch hatten oder haben bestimmt frei. Ich nicht, wie ihr hört, und das Bundesamt für Verfassungsschutz auch nicht. Denn der Bundesverfassungsschutz hat die gesamte AfD in Deutschland heute als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Vorher wurde sie als Verdachtsfall geführt, jetzt also gesichert rechtsextremistisch. Holger Schmidt ist einer der ARD-Sicherheitsexperten. Was bedeutet denn diese Einstufung jetzt genau?
Der Verfassungsschutz in Deutschland arbeitet relativ schematisch mit Einstufungen von Vereinigungen und Organisationen, weil er je nach Einstufung einerseits unterschiedliche Befugnisse hat, was er darf, und andererseits auch die Frage, wie viel Energie er auf die Beobachtung legt, davon abhängt, für wie relevant der Inlandsgeheimdienst eine Vereinigung oder eine Gruppierung hält. So gibt es die Einstufung als Prüffall, das ist quasi so der erste Schritt, dann als Verdachtsfall und dann eben, so wie heute festgestellt, als gesichert rechtsextremistische Vereinigung. Und das ist eben für die AfD das, was heute festgestellt ist. Diese Einschätzung darf der Verfassungsschutz aber nicht irgendwie mit dem groben Daumen oder aus dem Bauch heraus treffen. Es ist ein kompliziertes verwaltungsrechtliches Verfahren. Da werden Gutachten geschrieben, es wird intern diskutiert, es wird immer wieder auch hinterfragt, wird das denn vor Gericht halten? Und heute im Fall der AfD, der Feststellung, dass sie gesichert extremistisch ist, da hat das Gutachten des Verfassungsschutzes dazu wohl rund 1000 Seiten. Da kann man sich vorstellen, wie kompliziert das Ganze ist.
Okay, Dietrich Lehmann, du hast dir ja die Reaktion hier in Hamburg auf diese neue Einstufung der AfD angeguckt. Wie reagiert denn die Hamburger AfD darauf?
Also die Hamburger AfD sagt, wir können das nicht wirklich nachvollziehen. Wir sind eine demokratische Partei, stehen fest auf dem Fundament des Grundgesetzes. Und man sagt auch hier deutlich, Dirk Nockemann zum Beispiel, der AfD-Landeschef, wir werden uns mit allen juristischen Mitteln gegen diese Einschätzung zur Wehr setzen.
Und was sagt unser Landesverfassungsschutz hier in Hamburg zu dieser Einstufung?
Da ist man noch ein bisschen zurückhaltend, man gibt sich bedeckt. Dort sagt das Landesamt für Verfassungsschutz, wir haben das Gutachten, das unsere Bundeskollegen, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, als Grundlage für diese Einstufung hat, noch nicht vorliegen. Wenn wir das haben, dann werden wir uns das genau anschauen und dann werden wir prüfen, ob und wie man möglicherweise damit umgehen kann, ob man etwas in Hamburg dann ändern muss im Umgang mit der AfD.
Aber die anderen Parteien, die haben ja auch schon reagiert. Was sagen die denn?
Also das ist schon durchaus deutlich, was diese Parteien sagen. Alle begrüßen es, dass die AfD jetzt auch quasi amtlich als rechtsextremistisch gilt, als rechtsextremistisch eingestuft wird. Was daraus folgt, das ist ein bisschen unterschiedlich. Bei der CDU sagt man, jetzt haben wir schwarz auf weiß und für uns ändert sich eigentlich grundlegend erstmal nichts. Für uns war schon immer klar, sagt zum Beispiel Dennis Thiering, keine Zusammenarbeit mit der AfD und man muss die AfD wirklich stellen, wo es irgendwo nur geht. Bei den Grünen und bei den Linken ist jetzt gleich die Forderung laut geworden, man solle doch auch ein Verbotsverfahren gegen die AfD anstrengen, das vor allen Dingen rasch einleiten auf der Grundlage dieses neuen Gutachtens. SPD-Fraktionschef der Kienschaft ist da noch ein bisschen vorsichtiger. Er sagt, ja, wir haben jetzt nochmal deutlichere Hinweise, aber auch dieses Verbotsverfahren sollte man erst anstrengen, wenn man sicher sein kann, dass man da Erfolg hat. Da ist also noch ein bisschen Prüfung vorausgesetzt.
So, ja, also ein AfD-Verbotsverfahren nochmal, Holger Schmidt. Ja, ist das jetzt ein Selbstgänger oder ist das trotzdem noch mal komplizierter?
Für ein Parteienverbot braucht es noch andere Faktoren mit wieder eigenen juristischen Definitionen, die zwar in eine ähnliche Richtung gehen wie das, was der Verfassungsschutz jetzt mit seiner Einschätzung gesichert extremistisch gemacht hat. Aber für das Parteienverbot geht es zum Beispiel auch um die Frage, ob sich eine Partei nicht nur verfassungsfeindlich positioniert, sie muss das auch, jetzt in der Sprache der Juristen, aggressiv kämpferisch tun. Also quasi wirklich ganz gezielt darauf hinarbeiten, die Verfassung zu beseitigen. Und das ist nochmal was anderes als das, was der Verfassungsschutz heute festgestellt hat.
Okay, aber die Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren, die hat die Einstufung ja jetzt auf jeden Fall wieder befeuert. Dankeschön, Holger Schmidt, und Dankeschön, Dietrich. Am heutigen Brückentag müssen wir tatsächlich noch über Brücken sprechen. Genauer gesagt über die neuen Elbbrücken. Zur Einordnung, das sind die zwischen der Elbtower-Ruine und Entenwerder. Die sind ja sehr wichtig für alle beispielsweise, die auf der anderen Elbseite wohnen, in Wilhelmsburg oder Harburg oder so. Oder auch für viele Pendlerinnen und Pendler aus Niedersachsen, die eben über diese Elbbrücken reinfahren in die Innenstadt. Deshalb ist es da ja ohnehin immer schon recht voll. Und jetzt wird's wohl noch enger, denn die Elbbrücken müssen dringend saniert werden. Und die Arbeiten, die sind heute losgegangen und die dauern, Achtung, ein halbes Jahr lang. Oliver Wuttke weiß mehr zu den Sanierungsplänen. Oliver, was stehen denn da für dringende Sanierungsmaßnahmen an?
Ja, die Lage ist offensichtlich an diesen Elbbrücken ganz ähnlich wie an der Hochstraße Elbmarsch. Das ist diese Rampenstrecke an der Südausfahrt des Elbtunnels A7 bis Harburger Berge. Das muss ja auch erneuert werden, weil einzelne Fahrbahnelemente auf dieser Stelzenstrecke miteinander verbunden sind. Und diese Verbindungen, die sind nicht mehr fest, da rostet es, da kommt Wasser rein. Und so ähnlich, so wurde es mir geschildert, ist das jetzt auch bei der Elbbrücke, also zwischen Rothenburgsort und Elbtower, diese Brücken, wo die Stadteinfahrt nach Hamburg eigentlich ist. So, das ist also dringlich, da rostet es und um die Brücke fit zu halten, muss da jetzt dringend was getan werden, sagt Verkehrssenator Agnes Tjax.
Da gehen ja über 100.000 Fahrzeuge jeden Tag rüber. Sie sind jetzt einfach dringend fällig. Man kann das nur im Sommer machen. Wir machen jetzt die eine Richtung und nächstes Jahr die andere Richtung. Und wir wollen dann im dritten Jahr tatsächlich auch die Brücke wieder so in Stand setzen, dass sie alle Lasten tatsächlich wieder ab kann, weil diese Brücke wird noch eine ganze Weile halten.
Und zwar bis 2045, also 20 Jahre, muss die Brücke, so wie sie jetzt da seit Jahrzehnten steht, am Ende auch noch halten.
Okay, was bedeutet das denn jetzt dann für Autofahrerinnen und Autofahrer?
Ja, auf den ersten Blick scheint das harmlos zu sein, denn es sollen weiter 3 Fahrspuren pro Richtung erhalten bleiben. Im Moment sind es 4, davon ist eine aber eine Abbiegerspur. Die wird es während der Bauarbeiten jetzt für ein halbes Jahr nicht geben. Gebaut wird dieses Jahr statt einwärts. Und die Abbiegespur, wo man dann von Süden aus in Richtung Hafen City kommen könnte, die ist dicht. Und die anderen Fahrspuren, die werden verschwenkt. Nochmal Agnes Tjax.
3-3 heißt das bei uns im Fachjargon. Das heißt, wir haben weiterhin 3 Spuren in jede Richtung. Allerdings natürlich Baustellenfahrspuren, da werden sie immer eine kleine Kapazitätseinschränkung haben.
Das ist nämlich das Problem, die Spuren sind schmaler. Also genauso viele wie vorher. Sie sind aber enger, das ist für Lkw ein bisschen schwierig. Und sie werden verschwenkt auf die Busspuren, die in der Mitte dieser Brücke sind. Die werden für die Busse dann dicht gemacht und für den normalen Verkehr genutzt. Und das Ganze eben in diesem Jahr Fahrtrichtung stadteinwärts, im kommenden Jahr Fahrtrichtung stadtauswärts und im dritten Jahr nochmal so Grundsanierungsarbeiten an der Brücke, damit die 20 Jahre durchhält. Also, das ist schon ein ziemlicher Brocken. Mein heißer Tipp, in den ersten Tagen wird es da eng, weil sich alle neu orientieren müssen und weil die Kapazität mit 3 Fahrspuren aber im Prinzip vorhanden bleibt, werden sich nachher die Sachen ein bisschen zurechtjuckeln. Also ich glaube nicht, dass es den ganzen Sommer in der Rush-Hour da immer ganz große Probleme gibt. In der Anfangsphase, ganz besonders nächste Woche am Montagmorgen, ganz sicher aber schon.
Ah ja, ja, das ist ja ein super Tipp. Letztes Wochenende, da musste ja die Norderelbbrücke für
auf
den Verkehr.
Auf der A1, ne, ja.
Ja, genau, die. Und wir brauchen ja auch eine neue Kühlbrandbrücke. Ich weiß nicht, man kriegt ja irgendwie den Eindruck, dass die Brücken in keinem guten Zustand sind in unserer Stadt. Stimmt das?
Ja, das ist so. Also tatsächlich gibt es mehrere Gründe. Das eine, in den 60er Jahren ist sehr viel gebaut worden, zum Teil mit Spannbeton. Das ist inzwischen an der Altersgrenze angekommen. Also die Dinger sind ja nicht für die Ewigkeit gebaut, so wie alte Römerbrücken, wo man noch Stein auf Stein gesetzt hat. Sondern das sind moderne Stahl-Beton-Konstruktionen, manche davon eben auch nur für Jahrzehnte ausgelegt und nicht für Jahrhunderte. Und dann, wir haben es eben gehört beim Senator, 100.000 Fahrzeuge pro Tag über so eine Brücke, als die mal entworfen wurden, war das überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt, die Belastung in der Menge der Fahrzeuge und auch im Gewicht, insbesondere der Lkw, die da drüber fahren, Das ist bei der Konzeption dieser Brückenbauwerke damals nicht bedacht worden. Da hat man mit viel weniger und viel leichteren Fahrzeugen gerechnet. Und das macht sich jetzt bemerkbar. Deshalb muss im Augenblick so viel ersetzt werden. Und das gilt eben nicht nur in Hamburg, das gilt überall in Deutschland. Von der Carola-Brücke in Dresden über die Ringbahnbrücke in Berlin und diversen Autobahnbrücken, die ja auch erneuert werden müssen. Letztlich alles in die Jahre gekommen und überlastet.
Also kein Hamburg-Phänomen.
Kein Hamburg-Phänomen.
Dankeschön, Oliver. Heute ist zwar nicht mehr ganz so warm wie gestern, aber ich finde es ja immer noch richtig schön. Die Temperaturen sind noch total mild und das Wochenende steht ja auch vor der Tür. Was gibt's da Besseres, als sich abends dann schön mit einer Weinschorle nach draußen zu setzen und den Tag ausklingen zu lassen? Liebe ich, finde ich richtig toll. Andere sind davon allerdings total genervt. In Altona zum Beispiel, in Ottensen, da ist es regelmäßig zu laut, zeigen neue Messungen. Die Bezirksversammlung Altona will die Außengastro deshalb einschränken, zum Beispiel durch kürzere Öffnungszeiten. Die Gastronomen sind deshalb alarmiert. Stefan Fehrenbach betreibt die Landrette in der Ottenser Hauptstraße und er sagt, das bringt sowieso nichts. Dann setzen sich nämlich alle so auf die Straße.
Wir werden diese Kultur der Nachtgastronomie werden wir nicht abschaffen, indem wir die Zeiten beschränken, weil diese Zeiten beim Bürger oder beim Gast so drin und die Menschen möchten das ja.
Ja, ein Kollege hat sich dann gestern Abend mal selbst aufgemacht nach Ottensen und hat die Gäste dort dann mal gefragt, Außengastro beschränken. Wie findet ihr das?
Ja, schon nicht so schön, weil wenn es lange hell ist, will man auch lange draußen sitzen und es belebt den Stadtteil.
Es ist ein Begegnungsort und dieser Begegnungsort wird quasi plötzlich so brachgelegt, in so eine Stille reinversetzt. Das ist absurd. Das passt nicht zu Ottensen, das passt nicht zu den Menschen, die hier leben.
Es ist halt schade, wenn hier Familien herziehen mit Kindern und dann der Meinung sind, dass die Bar, die seit 40 Jahren da unten ist, plötzlich stört, ist halt äußerst ärgerlich für die Leute, die hier halt schon lange leben. Wenn man seine Ruhe haben will, gibt es andere Stadtteile, wo man hinziehen kann.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen, aber auch die, die da schon länger leben, die sagen auch, das ist inzwischen zu laut. Johannes Glogau zum Beispiel. Er sagt nämlich, es werden einfach immer mehr Restaurants und Bars.
Also ich wohne seit 1990 hier und habe eine Veränderung im Stadtteil schon deutlich wahrgenommen. Also auch das Publikum, auch die Bewohner des Stadtteils haben sich ja geändert. Aber es kommen auch sicherlich mehr Touristen hierher.
Ja, ganz unterschiedliche Standpunkte in Ottensen. Und ich gehe davon aus, dass dieses Thema uns noch etwas länger begleiten wird. Wir sprechen sicherlich noch mal drüber. Weil heute Freitag ist, geht's jetzt noch um Kulturtipps fürs Wochenende. Und die kommen von Annette Matz und sicherlich wieder mit einem Hinweisgeräusch. Und ich darf raten, ne?
Genau. Also ich habe auch ein Hinweisgeräusch mitgebracht, aber ein Hinweis ist auch das hier. Was siehst du da?
Wasser.
Genau. Wir hören aber trotzdem mal rein in das Geräusch. Achtung. Ist? Was könnte das sein?
Eine Regatta oder irgendwas? Irgendwas, was losgeht?
Nicht, ja, was, ja, was losgeht? Es wird sowas gestartet, ne?
Ja.
Also, es ist auf jeden Fall Wasser, das hört man. Hast du ja, siehst du hier eben auch. Und ehrlich gesagt, das ist, also das, was wir da gehört haben, das ist das Anwerfen sozusagen der Alsterfontäne.
Ach,
um
so.
Die geht es jetzt nicht, aber es geht um Fontänen. Und die kann man nämlich sehen jetzt wieder in Planten und Blumen bei den Wasserlichtkonzerten.
Oh, ja, stimmt.
Genau. Und das finde ich immer super. Bist du schon mal da gewesen?
Nee, noch nie.
Ja, da musst du echt unbedingt mal hin. Ich finde das ganz toll. Klassische Musik, wunderbare Farben. Es ist dunkel, es ist ja um 22 Uhr erst immer. Man liegt da auf der Picknickdecke und es ist wirklich ein berauschendes Erlebnis. Und diese Wasserlichtspiele in Planten und Blumen, die starten jetzt wieder. Immer 22 Uhr geht bis in den September hinein. Ist fast der wichtigste Tipp, den ich heute habe sozusagen. Aber nein, das kann man natürlich so nicht sagen. Es gibt noch vieles anderes, wahnsinnig viel los. Internationales Musikfest zum Beispiel bei uns in der Stadt steht diesmal unter dem Motto Zukunft. Gäste, das sind Top-Orchester aus Wien, München, Rom, London, Budapest, Chicago, die Welt in Hamburg. Also lohnt sich mal ins Programm der Elbphilharmonie zu schauen. Kent Nagano mit dem Philharmonischen Staatsorchester natürlich dabei, aber auch Musik von John Cage oder diesem tollen Ensemble Resonanz aus Hamburg. Dann startet heute Abend das Hamburger Theaterfestival. Zum 17. Mal gibt es so handverlesene Gastspiele aus Berlin, Zürich, Wien. Und ich finde, das ist ja auch immer interessant zu sehen, wie andere Theaterensembles ticken und wie die spielen. Und da muss man noch nicht mal aus Hamburg raus dafür. Die Dreigroschenoper kann man erleben, ein Stück von René Polisch von der Berliner Volksbühne. Gespielt wird im Schauspielhaus, im St. Pauli Theater und im Thalia. Dort werden heute die schmutzigen Hände von Sartre gezeigt. Damit wird das Hamburger Theaterfestival eröffnet. Ich habe das in der Schule gelesen, will ich mir unbedingt angucken. Gibt es auch morgen nochmal im Thalia Theater. Karten gibt es ab knapp 30 Euro. Ja, und wir müssen noch einmal ins Theater gehen. Nämlich, es gibt einen absoluten Bestseller im Ernst-Deutsch-Theater. Töchter einer neuen Zeit. Das ist einer dieser Bestseller-Romane von Carmen Korn. Da geht es um vier Frauen in Hamburg Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist so der Beginn einer Trilogie. Und man findet sich wieder auf der Uhlenhorst an der Alster. Und die Geburtsklinik Finkenau spielt auch eine Rolle. Töchter einer neuen Zeit. Bestseller auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters. Ja, das war's.
Dankeschön, Annette. Toll.
Sehr gern.
Und das war Hamburg heute. Zum Schluss noch eine Sache. Morgen wird in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme an die Befreiung vor 80 Jahren erinnert. Am 3. Mai 1945 hatte Hamburg kapituliert und wurde den britischen Truppen übergeben. Und die haben dann das Konzentrationslager in unserer Stadt entdeckt. Die Gedenkveranstaltung morgen Nachmittag wird auch auf ndr.de/hamburg-live übertragen. Mit diesem Hinweis verabschiede ich mich. Am Montag macht hier dann meine liebe Kollegin Maiken weiter. Schönes Wochenende euch. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.